Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
Hallo!
Ja, wir sind wieder da. Herr Hantel, was möchten Sie trinken?
Genau, haben Sie einen Tee vielleicht?
Ja, machen Sie einen Tee.
Das ist super. Total lieb.
Ja, was für einen Tee?
Schwarzen Tee, bitte.
Ich nehme Minze, wenn Sie noch welchen haben.
Ja. Kaffee.
Und Kaffee.
Ja. Super. Perfekt. Ja. Wir stellen uns raus, solange wir durchhalten, zumindest und kein Regen kommt.
Alles klar.
Sagen Sie Bescheid, wenn der fertig ist.
Ja, super, danke schön.
Dankeschön.
Dann stellen wir uns hier hin.
Ja, während unser Gast Stefan Hantel, genannt Chantel oder Chantel, wie ist es richtig?
Die Österreicher sagen Chantel.
Chantel?
Ja, aber.
Und wie sagen Sie es?
Gemeingültig wäre Chantel.
Chantel?
Ja.
Also wenn wir auf unser Getränk warten, was wir hier in einem Kiosk im Frankfurter Gallusviertel gleich bekommen, begrüße ich Sie zum Trinkhalle-Podcast.
Hallo.
Wir sprechen an einem Kiosk, wie gesagt, im Gutleutviertel, über Frankfurt und auch sonst fast alles. Wir, das sind Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZ.net.
Und Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ.
Unser Gast ist Stefan Hantel, genannt Chantel, 50 Jahre alt. Ist das richtig?
Na, gefühlte 28.
Er hat den Balkan-Pop in Deutschland erfunden und ist gewiss bekannter, ja, unter seinem Künstlernamen Chantel. Ist da unterwegs, hat bis zu 300 Auftritte im Jahr. Ist das eigentlich immer noch aktuell, 300 Auftritte im Jahr?
Ja, also ich bin sehr, sehr viel auf Tournee. Ich liebe das auch. Also das ist für mich ganz wichtige Aufgabe. Also ich würde sogar sagen, ein Geschenk, dass ich das machen darf, kann. Und komme gerade auch aus Südamerika, eine längere Tournee gemacht und fliege am Mittwoch schon wieder in die Türkei für ein paar Shows. Also in Frankfurt, wenn ich das kurz ergänzen darf, bin ich mehr so eine Art Privatier, was nicht ausschließt, dass ich hier auch viel gemacht habe, Konzert- und Partymäßig. Gerade jetzt am Samstag im Yachtclub. Im legendären.
Durchaus legendär, genau, muss ich gerade sagen.
Am Main. Es war auch kolossal und sensationell, weil an diesem Abend alles zu Bruch gegangen ist, was zu Bruch gehen kann. Also
der Yachtclub steht nicht mehr.
Der Yachtclub wäre fast versunken. Die Technik hat sich verabschiedet, der Strom ist ausgefallen, das Licht war aus, aber es war trotzdem eine geniale Veranstaltung.
Mhm. Haben Sie denn ein Getränk, was Sie eigentlich vor den Auftritten immer trinken, wenn wir hier schon an der Trinkhalle sind sozusagen?
Ich bin Teetrinker. Viele denken ja, ich wäre Kampftrinker, erprobter Kampftrinker. Ich muss es aber immer verneinen und oft sind die Leute enttäuscht. Es hängt einfach damit zusammen, dass ich relativ früh schon angefangen habe, Nightlife, Konzerte, Partys zu organisieren, selber noch als Student und ich war meistens derjenige, der den Schlüssel hatte von der Räumlichkeit, von der Lokalität oder von dem Ort, von dem Club. Und ich habe auch meistens die Leute bezahlt, also das Barpersonal, die Türbouncer, die DJs, wenn wir welche hatten, oder Musiker. Das heißt, während meine Mitstreiter sich alle weggeschossen haben, dem Hedonismus und den bakchanalischen Gelüsten sich hingegeben haben, war ich halt immer der Control-Freak, der halt immer bei Tee geblieben ist, bei schwarzem Tee, Mineralwasser, vielleicht höchstens mal eine Cola, wenn ich ein bisschen müde geworden bin. Aber ich habe es nie geschafft, mich mit dem Alkohol zu verbrüdern. Aber mittlerweile bin ich eigentlich ganz froh drum.
Das heißt, auch wenn wir uns jetzt hier abends treffen würden, wären Sie nicht zum Bier übergegangen? Ist das so eine grundsätzliche Haltung geworden zum Alkohol?
Nein, ich trinke überhaupt nicht. Ich trinke wirklich keinen Alkohol. Also, ich würde dann Malzbier bestellen.
Wie hält man das trotzdem durch so lange? Also dann wirklich nur mit Cola oder Kaffee oder sowas? Also es ist ja sehr anstrengend.
Nee, also ich meine, gut, zum einen, man muss ja ein bisschen aus dem Holz geschnitzt sein, um diesen Beruf zu machen. Wie gesagt, ich mache das sehr gerne. Also ich liebe den Beruf. Ich betrachte das auch wirklich als Privileg, als Geschenk. Und mein Körper hat nie Probleme mit Jetlag. Also Transatlantikflüge und so machen mir gar nichts aus. Ich kann mich immer einstellen auf die Tages- oder Nachtzeit, in der ich jetzt gerade aktiv bin. Deswegen habe ich auch keine Müdigkeitsattacken nachts um 4, wenn ich einen Job mache.
Irgendwie haben wir wahnsinnig viel Wind gerade.
Ja, wir stehen so ein bisschen in der
Schneise, ne?
Wir können auch, wenn wir es ums Haus versuchen,
wir schauen mal.
Aber wahrscheinlich keinen Tisch.
Ich guck mal ganz kurz, was wir da so finden.
Ja.
Naja.
Ist nicht wirklich.
Ist nicht besser.
Aber windstill ist es.
Ja, hier ist doch super.
Windstill ist es.
Ja, dann.
Dann bleiben wir erstmal hier. Ja, hier gibt es auch Blumen. Wir haben nicht mehr den Ausblick auf die Bankentürme.
Ja, vielleicht kannst du das hier ablegen. Ja, hier ist quasi Hinterhofidylle angesagt.
Basilikum
und schon beinahe gesagt Haschpflanzen. Man kann es nicht abstellen. Oder vielleicht so.
Ja, das könnte funktionieren.
Oh, ein Gast, der mitdenkt, das ist ja super.
Sehr gut. Sie sind handwerklich begabt.
Der Charme des Unperfekten. Ich kenne das.
Das ist das Gute, wenn man jemand hat, der sowieso.
Jetzt noch den Tee. Ich hole mal ganz kurz den Tee und den Kaffee.
Mach das mal, wenn das
uns zugerufen.
Das sieht gefährlich aus.
Ach, vielen Dank Ihnen, das ist ja toll. Dankeschön.
Du kannst es schon drauflegen. Ja. Das macht nichts.
Super. Klingt alles noch gut.
Ja.
Und es rauscht auch kein Wind mehr. Hervorragend.
Ja. So, bitteschön. Schwarzen Tee.
Ja, sehr schön.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Sogar Earl Grey, wow, fantastisch. Meine Hausmarke.
Zieh mal die Tür wieder zu, ne? Ja?
Schmeckt auch richtig nach Gallusviertel.
Ich kann das gerne so. Mach das mal hier so.
Okay, wo waren wir stehen geblieben?
Bei Ihrer, bei Ihren Auftritten. Und eigentlich würde uns interessieren, wie hat denn Ihre Karriere angefangen? Sie haben als DJ angefangen, haben wir gelesen.
Also, ich habe Kunst, Grafikdesign studiert. Ich wollte eigentlich immer visuell arbeiten. Musik hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt, also schon von frühesten Kindesbeinen an. Aber es war für mich jetzt nie ein Bedürfnis zu sagen, ja, ich werde jetzt Musiker, ganz im Gegenteil. Ich fand das sogar eher ein bisschen unseriös, so Musik machen. Also habe ich mir das eher so im klassischen Sinne Schülerbands und. Aber schlussendlich. Immer wenn also viele Menschen zusammenkamen, bei Partys oder andere Situationen, war ich immer derjenige, der für die Musik zuständig war. Also ob gewollt oder nicht, da gab es schon eine gewisse Affinität. Und während ich dann Student war, gut, da ging es halt darum, man brauchte irgendwelche Jobs, Nebenjobs, musste ein bisschen Geld verdienen. Ich wollte jetzt nicht irgendwo
in der Bar kellnern?
Im Furnierwerk oder in der. Ja, also ich wollte sowas nicht. Ich habe das zwar auch gemacht, also ich habe auch wirklich so harte Studentenjobs gehabt auch. Aber das fand ich. Also das. Und dann, keine Ahnung, ich bin dann. Habe dann angefangen, wirklich erstmal im kleinen Rahmen tatsächlich als DJ Partys zu bespielen und habe aber nebenbei immer viel getrommelt, Schlagzeug und Percussions gemacht. Und dann hat mich in Frankfurt, in Bockenheim, das war so mein Hangaround, so der Ende der 80er, da gab es ein Café, da waren sehr viele Griechen, die haben auch studiert und die hatten eine Band, Proseros hieß die. Und die haben irgendwie mitbekommen, dass ich so ganz gut rhythmisch unterwegs bin. Und die haben gefragt, ob ich nicht ihre Band, ob ich da nicht mitspielen will. Die machen so Spielen auf griechischen Hochzeiten in ganz Deutschland und auch mal auf irgendwelchen Kulturfestivals und so. Und sie haben auch gemeint, sie brauchen auch einen Fahrer. Ich war der Einzige, der einen Führerschein hatte.
Und der Einzige, der wahrscheinlich nicht getrunken hat.
Zuletzt. Genau, und ein Auto hatte. Ja, und dann hatte ich den Job. Und dann war ich sozusagen Perkussionist und Fahrer von Proseros und habe schon quasi so ein bisschen Rock'n'Roll geschnuppert über diese Art und Weise. Und ich war dann mit denen auf Tour, also immer zwischendrin, und wir haben auch relativ gut verdient für damalige Verhältnisse. Ich habe dann mein Studium ein bisschen schleifen lassen, mich halt mehr darauf konzentriert, weil ich das wirklich sehr, sehr spannend und interessant fand. Und dann, ziemlich bald, sprach mich einer an, das war ein Iraner, der hatte verschiedene Kontakte ins Bahnhofsviertel. Da gibt es ja diverse Import-Export-Läden.
Ja.
Und der hatte irgendwie einen Draht zu guten, alten, vergammelten Gründerzeit-Immobilien. Und dann hat man mir eine Wohnung angeboten in der Kaiserstraße 74, direkt am Kaisersack, die sozusagen auf Zwischennutzung wartet. Unter anderem war da auch ein pakistanischer Baumwollvertrieb und so. Es war alles so ein bisschen zwielichtig, aber ja, inspirierend. International. Mhm. Frankfurt International. Und da habe ich dann angefangen, im November 1987 meine ersten Partys im Bahnhofsviertel zu organisieren. Das war überhaupt, glaube ich, einer der ersten Orte im Bahnhofsviertel, weil das war ja No-Go zur damaligen Zeit. Also da ist man echt nicht hingegangen.
Wie sah das Bahnhofsviertel damals aus?
Ich fand es immer super. Also ich war immer hochgradig euphorisiert und verliebt ins Bahnhofsviertel, weil ich diese Mischung aus gefühlter Urbanität, also dieses Boulevardhafte, was mich immer an Paris erinnert hat, Kaiserstraße, Münchner Straße, Taunusstraße, das ist großzügig angelegte, gerade Straßenzüge, die tollen Häuser. Ich fand das immer extrem ein Sehnsuchtsort. Und dann natürlich die internationale Mischung, also diese ganzen bunten, quirligen Läden. Und natürlich Rotlichtmilieu, also Milieu. Damals war im Kaisersack auch noch eine ziemlich präsente Junkie-Szene und so. Also das war schon sehr rough und grenzwertig. Aber es hatte auch eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse urbane Dynamik, die ich eigentlich in Frankfurt so an keinem anderen, in keinem anderen Stadtteil wiedergefunden habe. Mhm. Also das andere war eher so dieses hessische, pittoreske, kleinbürgerliche, und das Bahnhofsviertel war halt einfach die große, weite Welt.
Hm. Dann sind Sie aber ja noch ein Stückchen weiter raus in die große, weite Welt. Sie haben nämlich Balkanpop nach Deutschland gebracht. Und ich habe gelesen, das ging mit einer Reise in die Bukowina los. Stimmt das? Wie kam es dazu?
Ja, naja, gut, man muss wissen, ich habe eigentlich schon im Bahnhofsviertel relativ früh angefangen, diverse musikalische Einflüsse zu mischen, zu verschmelzen. Also für mich ist Crossover eigentlich immer Ausdruck eines Lebensgefühls. Und ich habe natürlich irgendwann auch angefangen, so ein bisschen auch meine eigene Familiengeschichte zu recherchieren. Also die Familie meiner Mutter stammt aus Czernowitz, dieser sagenumwobenen Kulturmetropole in Südosteuropa.
Mhm. Ja, Paul Celan. So
Paul Celan, Rose Ausländer, Martin Buber. Also auch das chassidische Judentum ist eigentlich mehr oder weniger so in diesem Gebiet erfunden worden, was ja eigentlich ein Reformjudentum war seinerzeit. Und ich bin dann dorthin gereist, weil ich einfach was wissen wollte über meine eigene Identität. Ich wusste immer, wir sind eine vielschichtige Familie. Also mein Großvater väterlicherseits war Grieche zum Beispiel. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Ich habe mich immer als Kontinentaleuropäer gefühlt. Aber klar, man hat halt verschiedene Wurzeln. Mhm. Und ich bin da hingefahren in die Bukowina, und das war sehr ergreifend, aber auch sehr ernüchternd, auch sehr traurig, sehr melancholisch.
Wieso?
Naja, weil die Bukowina ist ja, und vor allen Dingen Czernowitz, ist ja historisch betrachtet eine ganz tolle, mystische Stadt. Also vergleichbar mit dem Smyrna oder Izmir während des Osmanischen Reiches oder auch Thessaloniki, auch Wien in den 20er Jahren. Und also vielschichtige Bevölkerung, kosmopolitisch, mehrsprachig. Und wenn man heute in Czernowitz ist, ist es einfach es ist ein Skelett, ein Körper ohne Leben, ohne Seele, weil natürlich die Bevölkerung nicht mehr existiert. Die kosmopolitische Schnittstelle existiert nicht mehr. Es wurde russifiziert während dem Stalinismus, es wurde während dem Dritten Reich bzw. während der deutschen Okkupation wurde es halt der Bevölkerung beraubt. Also es gibt auch keine Juden mehr in Czernowitz heutzutage. Und es ist eigentlich traurig, wenn man dort ist. Mhm. Das ist nur noch eine Hülle, aber nichtsdestotrotz schwebt über dem Ganzen der Spirit des Vergangenen. Und das habe ich so für mich persönlich mitgenommen. Also ich
wann war das? Also wann waren Sie das erste Mal dort und wann haben Sie das erkundet?
Eigentlich kurz nach der Wende. Also mit die Wende war eigentlich für mich auch Initialzündung zu sagen, okay, so dieser europäische Kulturbegriff, der muss ich jetzt neu erfinden. Und ich kann sozusagen auch so mit meiner Geschichte vielleicht versuchen, insofern einen Beitrag zu leisten, indem ich jetzt erstmal forsche an mir selber. Also was ist davon noch übrig geblieben? Mhm. Und dann muss man das eigentlich komplett neu erfinden. Weil mir ging es nie darum, jetzt Folklore aus Südosteuropa zu kopieren oder den Balkan zum Westen zu transportieren. Darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ging es eher darum, zu sagen, was für einen kontinentaleuropäischen Kulturbegriff mit den Mitteln der Musik natürlich kann man kreieren als Autor, als Musiker, als Künstler, mhm. als Impresario, whatever, Produzent, würde man sagen heute, der sich halt auch klar abgrenzt im spielerischen Sinne von dem klassischen Anglo-American Rock'n'Roll Stereotype. So, das war so die, weil ich meine, alles, was wir gehört haben früher, ja, oder was wir entdeckt haben bei den Partys, es war ja immer irgendwie der neueste Scheiß aus London, New York. Oder
aber das waren quasi die 80er, wo Sie auch hier in Frankfurt Partys geschmissen haben.
Ja.
Und dann sind wir quasi Ende der 80er. Sie haben selber mit der Musik erst so richtig angefangen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und wir haben ja viel über Sie gelesen. Da haben wir gelernt, dass Sie quasi als Clubbetreiber eigentlich erst angefangen haben, so richtig Musik zu machen, DJ waren. Und was war quasi, unter welchen Bedingungen sind Sie in die Bukowina gekommen? Das war Anfang der 90er. War Ihnen da schon klar, dass Sie das auch in Ihre eigene Musik einfließen lassen wollen?
Also klar, ich bin immer die Treppe eher raufgefallen. Ich hatte jetzt nicht den Masterplan, ich will jetzt das oder jenes machen. Bukowina war für mich erstmal nur so ein Sehnsuchtsort. Ich wollte dahin. Und die Enttäuschung, die ich da mitgenommen habe, wieder als ich nach Hause, also wieder nach Deutschland gegangen bin, die hat mich eigentlich eher angetrieben, das Ganze wieder zu beleben. Und zwar auf virtuelle Art. Also ich wollte die geistige, spirituelle Bukowina mit den Mitteln der Musik in ein popkulturelles Genre hinüberführen, um halt diese Geschichte zu erzählen. Also die erste Platte, die dann rauskam, 2002, glaube ich.
Das heißt, dazwischen ist auch einige Zeit vergangen, ne?
Ja, zwischendrin habe ich auch einen Vertrag gehabt mit Studio Kasim in Berlin. Da habe ich mehr elektronische Clubmusik gemacht. Bei denen sind, glaube ich, 3 Alben oder so rausgekommen von mir. Und das war so meine internationale DJ-Karriere. Ich habe also Bukowina und dieser Sound, für den ich heute eigentlich eher populär bin, das war eher was Privates. Die Zeit war einfach nicht reif. Ne? Sowas muss ja auch ein bisschen gären, es muss ja auch ein bisschen sich entwickeln, um daraus jetzt wirklich so einen Sound zu kreieren. Ne? Mhm.
Sie haben mit Disco Partizani auch in Südeuropa 2007 die Charts angeführt. Wie reagiert man eigentlich im Balkan so auf den Balkan-Pop, den Sie als Deutscher dahin bringen?
Naja, man muss wissen, wir hatten eine Situation Anfang der 90er Jahre, nach der Wende, dass diese ganzen postsozialistischen Länder sich komplett nach Westen orientiert haben. Das heißt, das kulturelle Erbe, was sie mit hinübergenommen haben in die sogenannte neue republikanische Demokratie, das haben die meisten komplett negiert oder auch abgelehnt, weil in Rumänien zum Beispiel war der Sound der Sinti und Roma, das war Staatsfolklore. Ja? Und nach der Wende wollten die Leute damit wirklich nichts mehr zu tun haben. Also für die war der Westen und alle Attribute des Westens, das war sozusagen das goldene Kalb, nach dem man sich orientiert hat. Ich meine, die Hoffnungen waren ja auch groß, muss man sich vorstellen. Also die Leute hatten ja vorher nicht wirklich was ökonomisch wie kulturell. Das war schon ein ziemliches Vakuum. Und die wenigen Bands, die damals existierten, Taraf de Haiduc zum Beispiel, also eine Sinti- und Roma-Band aus Rumänien, die haben in Rumänien keinen Fuß vor die Tür bekommen. Die haben auf Kulturfestivals im Westen gespielt. Ja. So ging es eigentlich den meisten Künstlern aus den sogenannten südosteuropäischen Ländern, auch Balkan. Die haben in ihrer Heimat eigentlich nichts zu melden gehabt. Also da ging einfach nichts. Und im Westen war es ein exotischer Trend. Da hat man das entdeckt so als neuer Sound. Damals vielleicht gleich vergleichbar wie kubanische Musik, Buena Vista Social Club. Und jetzt kam halt das nächste Ding, war halt irgendwelche südosteuropäischen Blaskapellen. Es war halt in der Art und Weise der Performance eher ein ungeschliffener Diamant und natürlich auch von der Möglichkeit sehr begrenzt, weil es ja eine sehr archaische und auch sehr raue Musikform ist. Ja. Und mir ging es immer darum, einen Weg zu kreieren, wie kann man das jetzt anreichern, wie kann man sozusagen dem Ganzen eine Wertigkeit durch Songwriting, durch Arrangements, also diese ganzen Dinge, die ja jetzt auch Quincy Jones hat ja auch nichts anderes gemacht, ja, der entdeckt quasi einen Künstler, eine Stimme, ein Instrument und versucht daraus eine universelle Formel zu kreieren. Und das war eigentlich mein Ansatz. Und in den Herkunftsländern wurde das erstmal mit großer Skepsis aufgenommen. Also da kommt halt ein Typ aus dem Westen sozusagen. Okay, er hat zwar familiäre Wurzeln, aber im Prinzip ist er von draußen. Und er fängt jetzt an, irgendwie mit unserem Sound zu jonglieren. Das war komisch. Ja? Das war komisch. Ich habe da auch viele Diskussionen geführt. Positiv wie negativ. Schlussendlich, wenn man es verkürzt, muss man sagen, dass eigentlich der Erfolg meiner Arbeit oder auch der Bukowina Club als Soundkonzept oder als musikalisches Genre, den Balkanpop, whatever, wie immer man das nennen mag, hat eigentlich durch seinen ökonomischen Erfolg auch viele junge Newcomer-Bands im Osten wiederum erst angespornt.
Ermuntert können sie, sowas in die Richtung zu gehen.
Da weiterzumachen, ja. Sonst wäre dieser Sound tatsächlich ausgestorben. Das ist wirklich vergleichbar wie der Son in Kuba. Der Son in Kuba war tot. Das hat keiner gehört.
Dann kam Wim Wenders.
Dann kam Ray Kuda, der wollte eigentlich eine Afro-Platte machen. Und hing in einem Studio ab, da waren die alten Großväter und haben gejammt und dann haben sie daraus eine Geschichte gestrickt, die ein Welterfolg wurde. Mhm. Und Balkanpop ist im Prinzip nichts anderes. Es ist immer ein Diaspora-Sound geworden. Also Balkanpop konnte nie in Belgrad, in Bukarest oder in Istanbul oder Athen entstehen, sondern er ist entstanden in den urbanen Schnittstellen im Westen. Frankfurt war da eigentlich die wichtigste Stadt, die wichtigste Schnittstelle. Dann kam Wien, dann kam erstmal lange, lange nichts und irgendwann haben sich die Berliner drauf gestürzt. Aber Frankfurt ist eigentlich die Geburtsstadt des Balkanpops. Das hängt auch damit zusammen, dass Frankfurt als internationalste Stadt in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, natürlich auch einen sehr hohen Anteil hat an Ex-Jugoslawen, Diaspora-Ex-Jugoslawen, die natürlich auch da für sich was entdeckt haben. Wow, wir sind jetzt hier im Westen, in Frankfurt, Bankenmetropole und da ist auf einmal eine ganz heiße Party-Nacht und da läuft irgendwie ein Sound, der uns sehr an unsere Heimat erinnert.
Es ist ja aber auch ein Sound, zu dem man permanent tanzen muss. Man muss ja hüpfen quasi, was sie daraus kreiert haben. Das ist ja so die paar Konzerte, die ich bis jetzt gesehen habe, wo sie auftraten, dass man immer nach dem ersten Song rasten alle aus und bewegen sich auf der Tanzfläche, was sonst schon schwierig ist in Mitteleuropa.
Ja, das ist, also ich bin wirklich geprägt von Clubkultur und Dancekultur. Da bin ich, das war mein Initiationsritual. Also ich habe zwar Instrumente gelernt, habe Geigenunterricht gehabt und so, aber ich fand dieses Instrument und so, das war mir immer zu spröde, zu, also auch so Songwriting und alle hören zu und so, das kann es einfach nicht sein. Ich finde.
Aber das klingt nach einem Verständnis eher, als wenn Sie sich als Unterhalter begreifen würden, denn als
Unterhalter ist ja, darf man ja nicht
also überhaupt nicht negativ
unterestimieren, ganz im Gegenteil.
Jetzt wird gerade der Becher zurückgestellt, wir haben ja hier keinen Tisch.
Machen Sie mal einen Zweckentfremdung.
Versuchen wir das jetzt gerade hier im Blumentopf.
Der Becher im Pappbecher,
aber wird natürlich wieder weggeschmissen.
Ich habe übrigens sagen lassen, dass der Satz von Espresso ein hervorragender Pflanzendünger ist.
Ja?
Ja, ja. Also ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich glaube, wir machen natürlich hier eine Unterscheidung zwischen, was wir Unterhaltungsmusik nennen und dann eher was so elaboriert oder akademisch daherkommt, wo man halt sitzt. Sitzkonzerte finde ich immer grenzwertig. Ja. Das ging mir eigentlich von frühesten Kindesbeinen an. Also selbst wenn ich in der alten Oper Beethoven gehört habe, mit meiner Mutter oder so, die hat mich manchmal mitgenommen, dann wollte ich eigentlich gerne aufstehen und mich irgendwie dazu bewegen, ja, weil Musik ist was ganz Sinnliches, was ganz auch motorisch Anregendes. Und man muss als Künstler natürlich immer gucken, wie kann ich mich am besten ausdrücken. Und das war für mich immer über die Bewegung, das Tanzen. Deswegen klingt mein Sound auch so. Also es muss, wenn wir einen Song machen, dann muss der irgendwie tanzbar sein.
Haben Sie schon mal ein Liebeslied geschrieben, was dann tanzbar war?
Ich habe Songs geschrieben, wo Jahre später viele Paare zu mir kamen und haben gesagt, hier, hör mal zu, den Song Di Mignazza, den haben wir auf unserer Hochzeit oder da haben wir uns kennengelernt und uns verliebt und das ist quasi unser Hochzeitssong und also sowas habe ich sehr, sehr oft erlebt.
Um mal ein bisschen auf das Musikerleben zu kommen, weg vom Schreiben, Sie haben mehr als 300 Auftritte im Jahr. Haben ja schon gesagt, eigentlich sind Sie in Frankfurt
Privatier.
Genau. Wie sieht das Reisen mittlerweile aus? Ist es eher Tourbus oder eher im Zug? Wie ist man da unterwegs?
Das hängt immer von der Saison ab. Also wenn im Sommer die Festivals anstehen, sind wir im großen Nightliner-Bus unterwegs. Also mit Betten und Lounge und Küche und Bad. Mittlerweile sind die ja top ausstaffiert. Also das ist dann schon mal eine ziemlich lustige Reisegruppe mit dem Orchester.
Mit wie vielen Leuten sind Sie da unterwegs?
Das hängt davon ab. Meistens so 12, 13, 14. Mhm. Jetzt quasi im Herbst, wo wir sozusagen ab November geht die Live-Tour weiter, auch wieder im Bus. Aber jetzt quasi die letzten 4 bis 6 Wochen war ich eigentlich nur im Flugzeug gesessen.
Das wir jetzt gerade auch schon wieder hören hier, ganz hervorragend.
Genau, also da ist auch natürlich Frankfurt für mich der perfekte Standort durch den Flughafen. Also Mobilität ist extrem wichtig. Ich fahre auch weiterhin viel Auto. Leider muss man sagen, ich würde gerne darauf verzichten. Die Bahn ist zu meinem großen Bedauern. Mein Großvater war ja, Lokführer in der Bukowina noch. Bei der K&K Eisenbahn. Und aber die Bahn ist leider sehr unzuverlässig geworden und ich habe den Zug benutzt ganz oft und dann auch echt Shows absagen müssen, weil ich einfach irgendwo hängen geblieben bin hinter Kassel stundenlang und das ist sehr, sehr bedauerlich.
Ja, das ist ärgerlich, ne? Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie in diesen ganzen Städten ankommen? Ich hatte jetzt gesehen, Ende November sind Sie in Erlangen, später auch in Stuttgart, Graz, Hamburg, Aachen. Schauen Sie sich da tagsüber noch die Städte an oder wie ist so das Verhältnis zu diesen Städten, in denen man auftritt?
Ist schwierig. Eigentlich heißt, man hat nicht die Zeit dazu. Also die meiste Zeit geht tatsächlich bei einem Reisen drauf. Man kommt dann an im Club, du kannst eine kleine kurze Tea Time machen, dann ist schon ein Soundcheck. Danach will die Band meistens essen. Also wir essen da zusammen. Und dann macht man sich ein bisschen frisch, zieht sich um und dann ist Showtime. Und nach der Showtime kann man sich noch eine Stunde so ein bisschen locker machen. Und dann geht es eigentlich wieder in den Nightliner-Bus und wir fahren nachts in die nächste Stadt.
Ist das schon mal passiert, dass Sie irgendwie die falsche Stadt begrüßt haben dabei?
Es ist mir einmal passiert in Innsbruck. Das war aber wirklich am relativen Anfang meiner Karriere und das waren, glaube ich, an diesem Abend, da war ich noch nicht so bekannt, da waren 30 Leute im Laden. Da habe ich gesagt, guten Abend, Klagenfurt.
Kommt super an, oder?
Das ist, also das soll, sowas darf gar nicht passieren.
Was macht man dann, um das irgendwie wieder gut zu machen?
Man lässt die Hosen runter und ist ehrlich. Und am besten erzählt man halt eine Geschichte, ja, dazu. Also das ist immer so meine Strategie, wenn irgendwie, weil es passiert ja manchmal, passiert was. Manchmal fällt auch mal Technik aus oder so. Oder ein Kabel geht zu Bruch und es kommt halt kein Ton aus der Gitarre. Sowas gibt's immer wieder. Und da muss man halt die Leute verbal bei der Stange halten. Aber das hat ja auch seine, also der Charme des Unperfekten hat ja auch seinen Reiz.
Apropos Unperfekt, was wir hier im Hintergrund hören, man hätte zuerst denken können, es wäre vielleicht ein Schrottlaster, aber es werden so Straßenschilder abtransportiert.
Ja, Frankfurt, die ewige Baustelle.
Ja. Ist das vielleicht noch
begeistert,
das?
Immer dadurch, dass quasi Ecken und Orte auf einmal zu nicht begehbaren Bauzonen umfunktioniert werden, was wir jetzt auch gerade hier erleben.
Vielleicht ist es das, was noch mehr die Stadt ausmacht als die Bankentürme.
Ich weiß es nicht. Frankfurt ist eigentlich von seiner Anmutung her eigentlich relativ gesichtslos. Also so kommt es einem vor, wenn man von draußen kommt. Dann merkt man aber sehr schnell, dass es ein unglaubliches Konglomerat von verschiedenen, ja, ich sag jetzt mal Baustellen im weitesten Sinne. Also nicht nur die aktive Baustelle, wo gebaut wird, sondern auch das Leben als Baustelle, das kulturelle Konzept als Baustelle. Also es gibt immer hohe Ambitionen, die dann irgendwo auf der Strecke bleiben. Und ja, so fühlt sich das an manchmal.
Ist das ein Grund, immer mal wieder aus Frankfurt weg zu müssen?
Unbedingt. Also man muss Frankfurt zwingend verlassen, mehrfach im Jahr, wenn nicht sogar im Monat, um sozusagen auch das Gute und die Qualitäten an der Stadt schätzen zu lernen. Ich meine, es hat sich ja auch viel im positiven Sinne verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Aber was mich immer enttäuscht hat, war trotz der Großzügigkeit und der Möglichkeit und auch dieses Potenzial von tollen Leuten. Und wir haben ja wirklich unglaubliche Events hier und Dinge, also diese Stadt wirklich so zu einem ganz besonderen Hotspot machen. Und dem springt aber immer so eine gewisse hessische Miefigkeit, so eine kleinbürgerliche, den Kompromiss suchen, aber immer so klein denken und kleine Brötchen backen. Und das war für mich immer so eine Hassliebe, ja.
Wir haben in einem Porträt über Sie gelesen, dass nicht mehr im Tourmodus zu sein oder sich einfach mal hinzusetzen und nur so eine Best-of-Platte zu machen, für Sie ein absoluter Graus ist. Also haben Sie ein Problem damit runterzufahren und einfach nur mal die Dinge sein zu lassen?
Ich habe nicht dieses Gefühl von runterfahren müssen, weil ich bin gerne aktiv und ich bin gerne beschäftigt. Und mir macht es großen Spaß und ich finde auch, es ist ein großer Energiebringer und Teilchenbeschleuniger, wenn man sozusagen so in diesem internationalen Kontext arbeitet als Musiker, als Autor. Das Bedürfnis jetzt, ich muss jetzt mal Urlaub machen, mich ausklinken oder so, das gibt es eigentlich nicht, weil ich verstehe auch keine Künstler, die Burnout-Syndrome haben oder so. Also das ist für mich auch so eine Trend- oder Modeerscheinung der heutigen Zeit, vielleicht weil es eine gute Marketing-Story ist. Aber wenn das gut läuft, dann muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Ich meine, es ist eine harte Arbeit, es ist anstrengend, es ist ein knüppelharter Job, aber es bringt so viel positive Energie und Erfüllung und Bestätigung auch. Deswegen, also mir würde wirklich kolossal was fehlen, wenn ich das nicht machen würde.
Aber wenn ich den anderen, also nochmal über diese vielen Konzerte, die Sie machen, das ist ja schon so, es gibt ja Künstler, die vor allem früher war das so, die eine Platte machen und dann vielleicht damit ein bisschen auf Tour gehen. Sie sind ja wirklich im Modus, ist, sie sind auf Tour, also, und verdienen offenbar ihr Geld auch damit, Konzerte zu geben. Das ist ja schon eine schlauchende Arbeit. Wie hält man sich denn da? Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass man dann auf die Bühne geht und dann geht es irgendwann los. Wie macht man das denn, dass man da nicht abstumpft, dass man da auf die Bühne geht und trotzdem jeden Tag den Laden abfackeln will?
Naja, ich müsste jetzt einfach so an etwas, ein simples Klischee zitieren. Es ist ja egal, ob ich jetzt Kühlschränke verkaufe oder Metzger bin oder Bäckermeister. Ich muss meinen Job mit Liebe machen. Weil ich bekomme ja auch dann dementsprechend was zurück. Wenn ich gelangweilt auf der Bühne rumstehe, dann wird man mir das auch nicht abnehmen und das Publikum kommt dann einfach nicht mehr. Also, wie gesagt, ich betrachte das als Geschenk und ich finde das wahnsinnig elektrisierend und aufregend und auch ständig spüre ich so eine gewisse innere Unruhe im positiven Sinne oder Elektrizität. Jetzt, okay, wann ist die nächste Show wieder und toll und jetzt sind wir wieder in Paris oder so. Das ist schon irre einfach. Vor allen Dingen, wir verdienen ja auch kein Geld mehr mit Tonträgern, also CDs und so, das ist, damit verdient man nichts mehr. Also die Show, das Konzert, das Festival ist eigentlich das Kerngeschäft, was ich auch toll finde, zweifelsfrei. Und klar, man muss sich fit halten, das fängt mit der Ernährung an. Wir sind ja Hochleistungssportler. Also ich habe vor einiger Zeit mal für die FAZ auch ein Interview gemacht, zusammen mit John Degenkolb, dem Radfahrer. Da haben wir mit einem Kollegen aus der Sportredaktion gesprochen und dann haben wir quasi mal so versucht zu analysieren, was unterscheidet denn den Musiker auf der Bühne, der Festivalbühne dieser Welt, zwischen dem Profi-Radsportler, John Degenkolb in dem Falle. Also wie essen wir, ja, wie halten wir uns fit, wie stehen wir auf, wie sind die Trainingseinheiten? Und da sind wir wirklich zum Ergebnis gekommen, dass es relativ ähnlich ist. Also wenn ich die ganze Woche lang nur Steaks esse, ja, und irgendwie fette Käsekuchen zum Nachtisch, dann habe ich am Wochenende echt ein Energieproblem. Ja. Wenn ich mich aber proteinreich ernähre, mit wenig tierischem Eiweiß und das relativ ausgewogen mache, dann bin ich tatsächlich fit. Also ich trinke zum Beispiel auch eigentlich keinen Kaffee. Ja. Ich liebe Kaffee, das ist ein toller Duft und ich liebe Kaffeehäuser und Röstereien und in Frankfurt gibt es ja tolle Plätze. Aber wenn ich anfange, Kaffee zu trinken, bin ich einfach nach ein paar Tagen platt, weil ich einfach nicht mehr in meinen Rhythmus reinkomme. Und ja, wir joggen dann auch mal gerne am Main unten und solche Sachen.
Aber dann sagen Sie uns mal, wie läuft denn so ein Tag bei Ihnen ab, fitness- und ernährungsmäßig? Heute Morgen sind Sie aufgestanden, was gab es zum Frühstück?
Also, ich stehe auf und dann gibt es erstmal ein Glas Zitronenwasser, um den Säure-Basen-Haushalt zu balancieren. Und dann mache ich mir quasi mein Middle East Frühstück. Also ich verwechsel das immer. Ja? Das ist immer dasselbe. Also jetzt gerade ist so meine Phase, da sind es Oliven, grüner Salat also, oder junger Spinat, jetzt auch Feldsalat zur Jahreszeit, wunderbar. Und dann maximal eine Scheibe Brot mit Honig und Olivenöl. Also ich mache Brot, Olivenöl und Honig. Das finden ganz viele finden das eklig. Aber ich finde es hervorragend. Also ich kenne das aus Griechenland. Ja. Ich habe es zum ersten Mal dort gegessen. Honig, Olivenöl und Brot. Da hat man den nötigen Zuckerboost. Und dann ein Glas Tee und vielleicht noch einen Orangensaft, einen frisch gepressten. Das reicht dann eigentlich.
Und sportmäßig? Was macht man dann?
Sportmäßig.
Jetzt kommen die Schilder endlich weg.
Genau.
Ist das Klackern
die
auch raus?
Die Parkverbotsschilder werden entsorgt. Wenn es mir die Zeit erlaubt und auch die Lust, ich finde, man muss es auch immer abhängig machen, wie die Tagesform ist. Manchmal sage ich auch, ich habe keine Lust. Aber dann mache ich 40 Minuten, 45 Minuten. Einmal den Main rauf und runter joggen, aber nicht hardcore, sondern eher im ambitionierten Laufschritt. Also ich finde, man muss das balanciert machen und nicht so dieses in der Muckibude und so, das mache ich überhaupt nicht. Fitnessstudio finde ich grauenhaft, ist überhaupt nicht mein Ding. Also da gehe ich lieber in die Physiotherapie und mache so Altherren-Gymnastik.
Kiesertraining.
Ja, aber das ist alles so durchgestylt und durchprogrammiert. Es gibt ja ganz hervorragende Physiotherapeuten, die machen eigentlich klassisch seit 30 Jahren immer dasselbe. Und es sind im Prinzip auch dieselben Übungen, man macht es aber ohne Geräte. Also ich finde es toll, so diese Workouts ohne Geräte, sondern eigentlich nur mit dem Körper auf einer Matte oder so. Das kann man ja überall machen. Ich mache es auch am Flughafen manchmal. Da gehe ich in irgendeine Ecke und mache dann irgendwie so ein paar Workouts. Und das klappt wunderbar.
Nur noch ganz kurz für alle, die viel unterwegs sind. Was sind das für Workouts unterwegs?
Ja, vor allen Dingen, es geht ja, wichtig ist Körperspannung. Ja? Also es gibt da so Übungen, sieht aus wie so eine Art Liegestütz, aber man macht halt nicht dieses Pumpen, sondern man verharrt quasi auf den Ellenbogen und der Körper ist wie ein Bügelbrett auf den Fußzehen, ganz gerade, es muss gerade sein. Und verharren Sie mal so.
Also die Ellenbogen sind jetzt gerade angespannt, genau, die Fäuste
im rechten Winkel alles, ja, dass der Körper wie ein Bügelbrett, ich stütze mich nur auf den Zehenspitzen ab. Verharren Sie mal so eine Minute, zwei Minuten, das geht so durch Mark und Bein. Ist aber eine der besten Übungen, um sozusagen Muskelaufbau, Rückenmuskulatur und Körperspannung. Also es geht immer darum, Spannung, den Spannungsbogen zu halten. Sonst hat man halt dieses, man sagt zusammen, dann kommt irgendwie der Bauch raus, hier die Muskelstränge verkürzen sich, man wird irgendwie kleiner, der Rücken, also auch wenn man nur sitzt vom Rechner, also immer dieses Schulter nach hinten ziehen, ja.
Ganz das machen wir jetzt gerade auch
ziehen,
alle.
Wir ziehen das automatisch gerade alle.
So ein bisschen, als ob man den Kleiderbügel verschluckt hat. Aber das sind tolle Übungen, die kann man immer zwischendurch machen.
Ja. Kurze Übungen, wir machen vielleicht auch mal unsere Tradition weiter. Kurze Übungen, kurze Fragen. Das sind ein paar Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten einfach ganz schnell und ganz kurz. Mhm. Wir fangen an. Gin oder Slivovitz?
Weder noch.
Handkäse mit Musik oder grüne Soße mit Eiern?
Boah. Also ich auf jeden Fall grüne Soße. Handkäse ist für mich, verstehe ich nicht.
Aber proteinreich und...
Ich schaff's nicht. Ich hab's versucht, ich schaff's nicht.
Städel oder Schirm?
Beides. Okay, sagen wir mal Schirn, weil eine gute Freundin von mir, Badia, macht ein ganz tolles Lokal dort in der Schirn unten. Also ich sag Schirn.
Also eher zum
und seit Holland weg ist...
Wegen des Essens.
Genau, und seit Holland weg ist, trauere ich etwas um Städel.
Sneaker oder rahmgenähte Schuhe?
Rahmgenähte Schuhe.
Snoozen oder sofort aufstehen?
Sofort aufstehen.
Lieber Roadtrip oder lieber Pauschalreise?
Roadmovie.
Als Mittagssnack Thai Food oder Pommes Schranke?
Thai.
Lieber an den Main oder lieber in den Taunus?
Unbedingt der Main.
Czernowitz oder Athen?
Athen.
Wie ist denn das eigentlich? Sie sind ja viel unterwegs. Wie oft schlafen Sie denn eigentlich in Frankfurt? Also, es ist ja Ihr Zuhause. Wie oft sind Sie eigentlich noch hier?
Wenige Tage im Monat, aber immer noch so, dass ich sage, hier bin ich zu Hause. Im Sinne von, ich komme immer wieder gerne zurück.
Sie wollten ja auch, vorletztes Jahr, glaube ich, wollten Sie ja mal Oberbürgermeister der Stadt werden. War das so ein bisschen ein Versuch, vielleicht sich auch zur Ruhe zu setzen, sesshafter zu werden?
Ehrlich gesagt habe ich nicht daran gedacht, weil für mich war das Projekt mit dem OB, das war eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das hört auch nicht auf. Also das hat so viele Möglichkeiten freigesetzt. Für mich war das einfach das Bedürfnis, diese Aufbruchstimmung, die es in Frankfurt tatsächlich gibt, seit einigen Jahren, die noch mal stärker rauszuarbeiten, um daraus auch so eine Vision zu kreieren, wie stelle ich mir die Stadt vor in 10 oder in 20 Jahren, weil da muss man ja jetzt die Weichen stellen dafür. Und ich habe ein Jahr lang wirklich mit Hinz und Kunst gesprochen aus dieser Stadt, also mit Kulturschaffenden und Elternvertretern und die Kindertagesstätten, die Schulen. Die Kulturschaffenden habe ich schon erwähnt, aber auch Immobilienleute, Banker, hinzugezogene Studenten, also alles, was sich da so vereint in dieser Stadt. Und wir haben extrem gute Leute, wir haben großes Potenzial. Und wir haben auch das Problem, dass die Lokalpolitik relativ festgezurrt ist in den Strukturen und auch natürlich teilweise unbeweglich durch Koalitionszwang und das Problem, Mehrheiten herzustellen. Also es gibt gute Ideen, aber die werden halt nicht durchgesetzt, weil sie jetzt zum Beispiel von einer Partei kommen, die irgendwie nicht auf Kurs ist. Also so diese üblichen Geschichten. Und wir sehen es ja jetzt gerade, wo sich die klassischen Volksparteien in Auflösungsprozessen befinden, dass sozusagen die Quereinsteiger, ob das jetzt wie in meinem Falle Musiker oder Kulturschaffende sind oder Leute, die aus anderen Bereichen kommen, dass die einfach dadurch, dass sie sehr nah am Geschehen sind, durch die Arbeit natürlich viel schneller sowas artikulieren können, was braucht unsere Stadt eigentlich, ja, worauf kommt es an? Ich meine, ich lebe im Herzen Frankfurts, ich lebe mitten in der Innenstadt. Und ich habe gesehen, wie sich da die Stadt auch verändert hat, im positiven Sinn. Aber ich habe auch gemerkt, was für ein rasanter Verdrängungswettbewerb dort stattfindet. Und ich sage jetzt gar nicht, eat the rich und das wird alles so teuer. Das sind die normalen Prozesse. Also wer in der Stadt lebt, im Kerngebiet, der muss damit rechnen, dass es halt kostenintensiver ist. Der muss aber auch akzeptieren, dass es lauter ist, dass es vielleicht auch dreckiger ist und dass es auch am Wochenende Rambazamba gibt vom Fenster. Der kann nicht sagen, hier um 10 Uhr ist Sperrstunde, ich will meine Ruhe haben. Das geht halt nicht. Also du musst als OB, wenn man mal diese Position neu erfindet, weil er hat ja nicht wirklich Macht, du bist eher so eine Art Mediator, der die gesellschaftlich relevanten Gruppen an die Hand nehmen sollte, um sie halt zusammenzuführen, um diese allumfassende Idee unserer liebenswerten Großstadt, um sie dafür zu begeistern. Und dazu brauchen wir identitätsstiftende Ereignisse. Ja? Was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich sowas wie das Museumsoberfest oder die Bahnhofsviertelnacht und die sind irgendwie abgewickelt worden durch Eventagenturen. Die müssen eigentlich kuratiert werden. Also da steckt so viel Potenzial drin. Und ich habe das halt einfach frech und auch sehr radikal formuliert mit meiner Agenda, mit meiner Kampagne. Das war ja eigentlich auch mein Ziel. Ich habe gesagt, ich will das einfach hier aufrütteln. Ich will hier einfach mal ein bisschen auf den Putz hauen. Mhm. Und ich habe damit mehr erreicht, als mir je zu träumen gewagt hätte.
Aber das heißt, Ihr Ziel war es gar nicht unbedingt, Oberbürgermeister zu werden. Damit haben Sie gar nicht unbedingt gerechnet. Sie wollten eher einen Impuls geben.
Ich wollte einen Impuls geben. Ich habe am Anfang nicht im Traum daran gedacht, dass es wirklich wahr werden könnte, also OB zu werden. Und je mehr da die Zeit vergangen ist und je tiefer ich in die Materie eingestiegen bin, habe ich mir schon überlegt, naja, es ist schon ein spannendes Experiment. Am Ende ist es natürlich auch so, du brauchst 60.000 bis 70.000 Euro Kapital, allein um den Wahlkampf zu finanzieren. Also du hast dann einfach auch Sachzwänge, die halt für mich in der Form keinen Sinn gemacht haben. Ja? Also ich habe gesagt, jetzt ist der Punkt zu sagen, nachdem mich auch der OB angerufen hat, der Alte wie der Neue, und gesagt hat, können wir mal reden? Und ich fand dann die Strategie auf interdisziplinäre Art und Weise, vielleicht versuchen, da meine Ideen umzusetzen, viel fruchtbarer, als es so ein Einzelkämpfer zu werden. Ne?
Aber was ist passiert, dass Sie sich quasi von Herrn Feldmann, der ja der ehemalige und neue Oberbürgermeister ist, dass Sie sich von dem, dass Sie quasi gesagt haben, so okay, irgendwie scheint das alles ganz gut zu funktionieren, was der macht, ich will doch einfach ihn unterstützen oder mit ihm zusammenarbeiten?
Ja, nee, so war das eigentlich nicht. Ich habe ja jetzt auch für ihn keine aktive Wahlkampfhilfe gemacht. Also ich habe das auch von Anfang an gesagt. Ich habe ihn auch nicht gewählt, sondern der Ansatz war, gibt es eine Möglichkeit, dass ich sozusagen mit den Ideen und Vorschlägen, auch in beratender Funktion, auch in aktiver Funktion, dass wir da einfach wie so eine Art runden Tisch kreieren, um sozusagen ein paar Dinge auf die Beine zu stellen, die wir natürlich auch mittelfristig oder auch längerfristig umsetzen müssen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Also es sind einfach auch Prozesse in den Gremien.
Gibt es da was Konkretes, was sich jetzt schon ergeben hat in den letzten Monaten?
Das Erste, was ich gemacht habe, das war aber eher aus einer Nötlösung heraus, war der deutsch-israelische Freundschaftstag, wo man sozusagen kein Kulturprogramm hatte. Das war so die erste Amtshandlung. Jetzt habe ich sozusagen die Idee mit dem Frankfurt Festival, ähnlich wie das Reeperbahn Festival, auch in Zusammenarbeit mit der Musikmesse angestoßen. Natürlich, große Herausforderung ist das Museumsurfest und die Bahnhofsviertelnacht. Ich will mich nicht in die Untiefen der Parteipolitik hineinbegeben, sondern ich mache das als Privatmensch, also ich mache das als Frankfurter. Ja? Also das ist so meine Ambition.
Damit kommen wir zu unserer letzten Frage. Nachdem Sie ja Politiker sein eigentlich ausgeschlossen haben als Hauptberuf, was kommt denn für Sie nach der Musik? Gibt es da Pläne?
Ich will es natürlich so lange machen, wie ich auf der Bühne stehen kann. Also ich kann mir vorstellen, als 70- oder 80-Jähriger noch Konzerte zu machen. Ich finde das ja wunderbar. Ja, also da ist ja nichts Schlimmes daran. Also der Gedanke, sich zur Ruhe zu setzen, der ist mir noch nie gekommen, weil es einfach nicht meiner Mentalität, meinem Charakter entspricht. Also ich bin einfach Macher und ich liebe das. Und klar brauche ich auch meine Auszeiten punktuell, aber ich plane jetzt nicht irgendwie für den Altersruhestand, um Gottes Willen. Das finde ich ganz grauselig, die Vorstellung.
Ich habe übrigens eine Frage vergessen.
Oh.
Madonna.
Oh ja. Bei unserer Recherche haben wir gelesen, dass Sie mal Madonna abgesagt haben sollen für eine Zusammenarbeit. Mhm. Stimmt das?
Mhm.
Warum? Warum sagt man Madonna?
Weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Also es ist ja schön, wenn sozusagen internationale Superstars auf einen zukommen und die Arbeit schätzen. Das habe ich auch so als Kompliment angenommen. Aber für mich war eine Kollaboration mit Madonna, ob das jetzt als Remixer oder als Beat Provider, war für mich einfach nicht schlüssig, weil du bist dann, wenn du so ein Projekt machst, bist du eigentlich Zeit deines Lebens der Typ, der halt irgendwann mal mit Madonna gearbeitet hat. Ja? Selbst wenn Madonna todlangweilig geworden ist, ja, als Performerin, als Künstlerin, was ja zwangsläufig nicht vermeidbar ist, weil jeder kommt in die Jahre, dann hat das halt einfach ein bisschen was Abgehalftertes, Abgeschmacktes. Und das wollte ich mir nicht verbauen. Also ich hatte einfach das Gefühl, dass diese Jacke passt dir nicht. Und es ist doch besser, die Geschichte zu erzählen, das abgelehnt zu haben, als jetzt irgendwie da so eine komische nichts Halbes und nichts Ganzes auf den Weg gebracht zu haben. Also ich finde, die Story ist erzählenswert. Ja, ich habe Madonna abgelehnt.
Und warten Sie, dann ist noch eine Sache, die ich mich direkt gefragt habe.
Ja.
Wenn die Leute zu Ihnen kommen, ja. Mir ging es auch so, als ich mal auf dem Konzert bei Ihnen war, geht Ihnen manchmal eigentlich die Erwartung auf die Nerven, dass die Leute Disco, Disco Partizani hören wollen?
Das ist ein Fluch und ein Segen. Also dieser Song hat mich in die ganze Welt hinausgetragen und es ist toll, wenn man in Mexiko ist oder in Japan und die Leute wirklich diesen Song kennen. Aber auf der anderen Seite ist man als Musiker natürlich auch so, dass man sagt, ja, ich habe auch andere gute Songs und ich will die auch gerne spielen. Und dann sagen halt viele, ja, wann kommt denn jetzt endlich Disco Partizani? Ich glaube, das muss man einfach so annehmen und akzeptieren. Das ist ja auch schön. Also ich spiele den Song gerne und ich liebe den Song auch. Das ist halt einfach ein großes Kind geworden und das wird mich immer begleiten. Ja, nicht zu
danken. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Trinkhalle-Podcast. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Am Tresen.